die Googles, Amazons und Facebooks dieser Welt machen mehr und mehr Arzneimittelforschung. Überhaupt keine Frage. Und ganz ehrlich gesagt, wer hätte denn gedacht, dass Apple vielleicht mal ein Auto baut oder dass Sony, die haben ja jetzt ein Auto vorgestellt, plötzlich ein Auto konstruiert. Und wir sind exakt in der gleichen Situation. Und ich sehe da auch eine große Gefahr für die Pharmaindustrie.
Wie tickt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Herzlich willkommen bei uns zu einer neuen Folge SoTech Deutschland und wie immer die E-Mail-Adresse sotechdeutschland@ntv.de, wenn ihr uns erreichen wollt. Und wir sind heute wieder unterwegs am Tegernsee und freuen uns, dass Jochen Maßzeit hat, Forschungsleiter von Sanofi. Und damit können wir mal ein Thema besprechen, das wir so noch nicht so auf der Agenda hatten bei uns im Podcast, und zwar das Thema Pharmamedizin. Und ein paar Worte zu Ihnen, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen. Sie sind von Haus aus Biologe und Veterinärmediziner, haben sich dann aber für eine Industrielaufbahn entschieden und sind eben jetzt bei Sanofi und sind auch Professor an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Herr Maas, um ein bisschen besser reinzukommen, was ist denn so Ihr Alltag im Beruf?
Also mein Alltag im Beruf ist, dass ich mich um die Forschungseinheit von Sanofi in Frankfurt kümmere. Wir haben drei große Forschungseinheiten, eine in Boston, eine in Paris und eine in Frankfurt, die etwas unterschiedliche Indikationsgebiete bearbeiten. Wir in Frankfurt machen überwiegend Immunologie und Diabetes, dazu noch sogenannte Plattformaktivitäten, die also indikationsunabhängig sind, wie Toxikologie, Pharmakokinetik, medizinische Chemie etc. Wir haben ungefähr 1500 Mitarbeiter, überwiegend akademische Berufe, naturwissenschaftliche Berufe und arbeiten eben an neuen Medikamenten für die Zukunft, für die Patienten.
Stichwort Digitalisierung und vielleicht Zukunft. Was erwartet uns? Roboter, die demnächst durch den Körper schwirren und Ergebnisse liefern?
Nein, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Was wir in der nahen Zukunft erwarten können, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir ein immer enger werdendes Verhältnis sehen werden zwischen Medizintechnik und Arzneimittel. Wir haben ja in der Vergangenheit getrennte Industrien gehabt, auf der einen Seite Medizintechnik, auf der anderen Seite Arzneimittel. Was ich erwarte für die Zukunft ist, dass der Patient nicht mehr nur ein Arzneimittel erwartet, sondern er erwartet eine individuelle Lösung für sein individuelles Problem. Und das bedeutet mehr als nur ein Arzneimittel. Da gehört dazu eine exakte Diagnose, also Diagnosis. Da gehört weiterhin dazu ein Arzneimittel, also Drug. Da gehört in Zukunft immer mehr dazu ein Device, weil sie immer weniger Arzneimittel haben werden, die vom Molekulargewicht klein genug sind, um oral verabreicht werden zu können, also als Pille geschluckt werden können. Sie brauchen immer mehr Applikatoren, weil sie Biologicals haben. Das ist das dritte D, und das vierte D ist tatsächlich Data, also der Algorithmus dann zwischen der Diagnose und dem Arzneimittel, um die richtige Dosis zu geben. Man kann das an einem schönen Beispiel illustrieren, wie diese vier Ds zusammenpassen. Also Diagnosis, Drug, Device, Data. Und das Beispiel, das ich immer heranziehe, ist der künstliche Pankreas, also künstliche Bauchspeicheldrüse. Sie wissen, beim Diabetiker produziert die Bauchspeicheldrüse Insulin, sie misst den Blutzuckerspiegel und schüttet dann die richtige Menge aus. Was kann man da jetzt machen über diesen integrierten Ansatz? Sie brauchen einen Sensor, idealerweise so klein, dass er implantiert werden kann, der Ihnen den Blutzuckerspiegel misst. Sie brauchen weiterhin natürlich das Arzneimittel, in diesem Fall Insulin, idealerweise noch mit Glucagon, mit dem Gegenspieler, aber bleibt man mal nur beim Insulin, also das Arzneimittel Drug. Sie brauchen das entsprechende Device, in diesem Beispiel eine Pumpe, die Ihnen das Insulin freisetzt und das im Idealfall auch implantiert. Und dann brauchen Sie natürlich Data, den richtigen Algorithmus zwischen Diagnose und dann der Pumpe, dass die richtige Menge Insulin ausschüttet, weil die falsche Menge Insulin kann dann den Patienten wieder gefährden. Sie haben also Diagnosis, Sensor, Drug, Insulin, Device, Pumpe und Data, den Algorithmus zwischen all den Elementen. Einen solchen künstlichen Pankreas gibt es eigentlich heute schon. Er wird nur extern getragen. Sie haben die Pumpe am Gürtel hängen, Sie haben das Device auf der Haut kleben und der nächste Schritt wird sein, alles so zu minimieren, dass es im Prinzip implantiert, also in den Körper eingebracht werden kann. Und dann haben sie beim Diabetiker tatsächlich die Komplettlösung, künstlichen Pankreas, also künstliche Bauchspeicheldrüse.
Das sind also 4 Ebenen, die zusammenspielen. Aber wie weit sind wir dann jetzt davon weg? Sie hatten in Ihrem Vortrag ja zum Beispiel erwähnt, dass es bei Medikamenten so ist, dass die auf einen 70 Kilo schweren alten Mann ausgerichtet sind. Was bedeutet das erstmal? Warum ist das ein Problem?
Also das Problem ist, wir haben ja jahrzehntelang als Pharmaindustrie tatsächlich überwiegend One-Size-Fits-All-Medikamente gemacht. Das heißt, wir haben Medikamente gemacht, die, ja, ich habe es ein bisschen plakativ ausgedrückt, für den 70 Kilogramm schweren Mann gemacht wurden. Aber es sind halt nicht nur Männer auf der Welt und die wenigsten sind nur noch 70 Kilo schwer. Das heißt, wir haben natürlich, wir haben alte Menschen, die vielleicht Nierenschädigungen haben. Wir haben Kinder die, oder Babys, die einen anderen Stoffwechsel haben als Erwachsene. Das heißt, die Menschen sind viel diverser. Und darauf müssen wir in Zukunft verstärkt Einfluss nehmen. Das heißt, wir müssen in einem ersten Schritt Arzneimittel entwickeln, die nicht für 100 Millionen Patienten entwickelt werden, sondern wir müssen bei diesen großen Patientengruppen Untergruppen schaffen. Untergruppen schaffen jetzt beispielsweise, es gibt für Statine ein Mittel zum Cholesterinsenken. Und Statine werden weit über 100 Millionen Patienten weltweit im Moment verabreicht. Und man weiß, bei 25-30% wirken sie nicht. Die kriegen es aber trotzdem. Aber was ich jetzt gerne machen würde oder was wir gerne machen müssen, ist, wir müssen aus dieser großen Gruppe die sogenannten Responder rausziehen, dass also tatsächlich nur die das Arzneimittel kriegen, wo es tatsächlich wirkt. Non-Responder müssen ein anderes Arzneimittel bekommen und wir müssen gleichzeitig auch unerwünschte Nebenwirkungen ausschalten, also die Gruppe, die eventuell übersteigerte solche Nebenwirkungen hat. Das heißt, wir müssen die große Population in einem ersten Schritt in kleine Gruppen untergliedern und die kriegen alle entweder unterschiedliche Dosen oder sogar unterschiedliche Arzneimittel.
Aber das kann der Computer dann besser als der Mensch?
Nein, nicht. Ich muss nur eins noch fertig machen. Dann spricht man von stratifizierter Medizin. Und der nächste Schritt, und wir haben das schon erreicht in 2-3 Indikationen, also ganz wenig, alle im Bereich der Onkologie, ist, dass wir nicht nur Gruppen einteilen, sondern dass wir tatsächlich individuelle Arzneimittel machen für einen einzigen Patienten. Also beispielsweise für Sie oder für Sie, Sie haben eine bestimmte Erkrankung und Sie kriegen dann Ihr Arzneimittel. Und da sind wir schon. CAR-T-Zell-Therapie, haben Sie sicher alle schon mal gehört, ist so eine Einzelfallbehandlung. Die wird zunehmend kommen, aber nur in den nächsten 10 Jahren nur in spezifischen Erkrankungen, sicher nicht in den großen Volkserkrankungen. Das wird kommen. Und weil Sie Digitalisierung, künstliche Intelligenz etc. Angesprochen haben, was man heute natürlich macht, und das halte ich für einen ganz, ganz spannenden Ansatz, ist, gerade wenn wir über die individualisierte Medizin reden, dann ist es ja so, dass sich die ausrichtet an der Genausstattung des Tumors. Und jeder Tumor ist unterschiedlich, auch zwischen einzelnen Menschen. Der hat unterschiedliche Mutationen. Und dann machen wir daraus ein passendes Arzneimittel. Jetzt stellen Sie sich vor, in der Onkologie ist es ja so, dass die Tumoren die unangenehme Eigenschaft haben, die mutieren weiter. Das heißt, das Medikament, das Sie zusammengestellt haben für den Patienten A, das wirkt dann vielleicht ein paar Monate und dann hat der Tumor sich aber wieder verändert und dann wirkt das Medikament nicht mehr. Was wir jetzt versuchen, ist vorherzusagen über künstliche Intelligenz, was werden die nächsten Mutationen des Tumors sein um dann schon das entsprechend, die entsprechende Arzneimittelkombination für die dann veränderte Tumorsituation bereit zu haben. Und damit haben wir die Möglichkeit, in ein paar Jahren, ich würde mal sagen 4-5 Jahren, Krebs nicht zu heilen, aber Krebs zu einer chronischen Erkrankung zu machen.
Aber kann man dann auch vielleicht schon vorher sehen, dass ein Tumor kommt durch die KI, weil die dann irgendwie sieht, okay, da verändert sich was?
Also soweit sind wir noch nicht. Aber
ist das eine Idee?
Wir haben den Einsatz von KI natürlich heute schon in den bildgebenden Verfahren. Sie können da natürlich auch nicht vorhersehen, wenn Sie überhaupt nichts sehen, also auch mit der intelligentesten Software nicht sehen, da wird was kommen. Aber Sie können Tumoren weit früher erkennen, als es das Auge des Radiologen kann. Das heißt, in der Situation sind wir also tatsächlich heute schon. Und da wird natürlich auch die Digitalisierung eingesetzt, aber das ist tatsächlich im Moment nur Bilderkennung. Also da ist noch keine, in Anführungszeichen, Intelligenz dahinter.
Über Daten hatten wir schon gesprochen. Big Data ist ein Thema dort, auch die Bereitschaft der Leute, diese Daten bereitzustellen. Das ist ja ein großes Thema. Sie können ja keine Erfahrung sammeln, wenn Sie die Daten nicht haben, um diese Algorithmen zu entwickeln, die wir da bräuchten, um die nächsten Schritte zu vollziehen. Wo stehen wir da und was muss sich ändern, damit wir da mehr vorankommen?
Zwei Sachen. Zum einen, mal ganz abgesehen von der Politik, wir müssen uns zunächst mal klar sein, dass Menschen, was die Bereitstellung ihrer eigenen Daten angeht, völlig unterschiedlich reagieren, je nachdem, ob sie betroffen sind oder nicht. Das klassische Beispiel ist, wenn Sie hier draußen über die Straße laufen mit dem Mikrofon und fragen, sind Sie bereit, Ihre Daten für die Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, kriegen Sie wahrscheinlich um die 50% Ja. Wenn Sie exakt die gleiche Frage im Krankenhaus in der Tumorstation stellen, kriegen Sie ein Ja von 99,9%. Das heißt, Betroffene reagieren anders als Nicht-Betroffene. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, natürlich brauchen wir die Daten, um vernünftige Forschung machen zu können. Da gibt's das schöne Beispiel, wir haben Millionen, wahrscheinlich sogar Milliarden von Daten von diabetischen Patienten weltweit. Die Daten sind auf Servern in Universitäten, in verschiedenen Pharmafirmen, in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Kontinenten etc. Und sind zunächst mal deswegen nicht auswertbar, weil sie in völlig unterschiedlichen Formaten abgespeichert sind. Also da erst mal eine Einheit zu schaffen, wäre Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ist es so, wenn wir das tatsächlich hinbekommen, könnten wir meiner persönlichen Einschätzung nach Diabetes Typ 2, also den Altersdiabetes, deutlich besser behandeln, als wir das heute tun. Warum? Heute behandeln wir Typ 2 Diabetes weltweit eigentlich überall gleich.
Mit der Gießkanne.
Nicht mit der Gießkanne, aber jeweils nach dem Stadium der Erkrankung, ob es früh ist oder spät. Und das fängt immer an mit der Empfehlung des Diabetologen, bewegen Sie sich mehr und essen Sie ein bisschen sorgfältiger. Das wird immer ignoriert oder häufig ignoriert. Dann geht's weiter mit Metformin, dann kommt irgendwie ein Sulfonylharnstoff, dann geht's weiter mit GLP-1-Agonisten und am Ende steht fast immer das Insulin. Und wir müssen uns aber klar sein, es gibt weltweit dicke Diabetiker, es gibt schlanke Diabetiker, es gibt Diabetiker, die nur Pflanzennahrung essen, in Indien beispielsweise. Es gibt Diabetiker, die fast nur tierische Nahrung essen. Es gibt alte Diabetiker, es gibt die afroamerikanischen Diabetiker, es gibt in Arabien wieder andere Diabetiker und wir behandeln sie alle gleich. Ich glaube, wenn wir die Daten intelligent analysieren, kommen wir zu unterschiedlichen Behandlungsschemata für den Typ-2-Diabetes je nach Bevölkerungsgruppe. Und vielleicht kommen wir sogar dahinter, dass es nicht einen Typ-2-Diabetes gibt, sondern Typ-2-Diabetes A, B, C und D. Das wäre sicherlich eine sinnvolle Nutzung der Daten. Und ein letzter Satz zur Politik, und zwar vor allem zur Politik in Deutschland. Da war es ja lange gefragt und es war lange kritisch, haben wir überhaupt Zugang zu den Daten vom Bereich der Forschung her? Es gibt jetzt das digitale Verteilungsgesetz von Jens Spahn. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Da ist es tatsächlich so, dass Daten von Patienten für die Forschung verfügbar sind. Natürlich anonymisiert, in einer sehr konsolidierten Weise, aber diese Daten sind nur zugänglich für die akademische Forschung. Ich sagte in erster Schritt in die richtige Richtung. Ich würde es für besser halten, dass diese Daten zugänglich sind für die gesamte Forschung, also auch für die industrielle, für die private Forschung. Warum? Weil 9 von 10 klinischen Studien von der privaten Forschung initiiert und bezahlt und oft auch durchgeführt werden und weil wir unendlich viel Erfahrung haben mit Anonymisierung von Daten etc. Und uns da auszuschließen, ist meines Erachtens nicht im Sinne der Wissenschaft.
Kann ich kurz noch anschließen? Welche Rolle spielen denn die Ärzte, also die vor Ort, die ja häufig wahrscheinlich noch auf Papier und ausdrucken, was auf die andere Seite betrachten, was muss ich denn da ändern, damit man überhaupt dahin kommt, die Daten überhaupt zu haben?
Also ich meine, ich persönlich habe den Eindruck, in den deutschen Krankenhäusern und auch in den deutschen Arztpraxen ist die Digitalisierung noch nicht wirklich flächendeckend angekommen. Es gibt natürlich positive Beispiele. Es gibt ein paar Kliniken, da funktioniert das einwandfrei. Aber wenn Sie, ich habe ein persönliches Beispiel, als mein Vater aus dem Krankenhaus entlassen wurde, habe ich nach dem Entlassbericht gefragt und habe 10 Zentimeter Papier in die Hand gedrückt bekommen. Kann eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr sein. Da waren Laborberichte dabei, da waren Arztberichte dabei, da waren Arztbriefe dabei und alles in Anführungszeichen zusammengeheftet. Also das ist echt analog. Das Zweite ist, wenn Sie heute sehen, wie in vielen Kliniken noch Arztbriefe geschrieben werden, da schreibt der Assistent einen Arztbrief, dann geht er ins Schreibbüro, das Schreibbüro versteht nicht alle Fachausdrücke, dann kommt die Rückfrage zum Arzt, dann verbessert er, dann muss der Oberarzt nochmal drüber schauen, dann wird es irgendwann in den Umschlag gesteckt, dann kommt eine Briefmarke drauf und dann wird es weggeschickt. Ist auch nicht wirklich digital.
Klingt nicht so. Sie sind auf Daten angewiesen, aber natürlich auch auf gute Leute und da längst nicht mehr nur, sage ich mal, Leute aus dem Pharma- oder Medizinbereich, sondern auch Softwareentwickler, nehme ich an. Bekommen Sie die denn in Deutschland?
Es wird zunehmend schwierig. Wir bekommen sie schon noch, aber wir sind natürlich in extremer Konkurrenz mit allen möglichen Industrien. Warum? Weil wir einen relativ leichten Stand haben, wenn wir Pharmakologen suchen oder wenn wir Apotheker suchen. Die haben nicht so sehr viele Möglichkeiten außerhalb der Pharmaindustrie, will ich jetzt mal sagen, oder an Universitäten oder an nicht-universitären akademischen Einrichtungen. Während Softwareentwickler, die können überall arbeiten. Ein Softwareentwickler, der kann in Pharma arbeiten, der kann aber auch bei der Lufthansa oder bei der Deutschen Bank arbeiten. Und das macht natürlich die Kompetition, also den Wettbewerb härter. Was unser Vorteil ist, Pharma zahlt nicht so ganz so schlecht. Also das ist sicherlich ein Vorteil. Dann ein bisschen Werbung muss ich machen. Wir haben hervorragende Arbeitsbedingungen.
Genau, Hightech wäre das Stichwort von Software zu Hightech. In der Autoindustrie gab es so den Spruch, dass wenn die Autoindustrie nicht aufpasst, wird sie in Zukunft das Gadget der Hightech-Konzerne, die auch inzwischen bei Autos mitmischen. Sind wir hier in ähnlichem Bereich? Ich meine, Google hat auch schon einiges an Forschung betrieben im Medizinbereich, will da dort.
Ist das Kontaktlinsen zum Beispiel,
genau,
die smart sind?
Ist das ein Problem oder ist das eher ein Vorteil, dass man sagen, jetzt mischen noch mehr mit und hoffen, dass wir Krankheiten dann irgendwann ausmerzen?
Also vielleicht die Kontaktlinse, die den Blutzuckerspiegel misst, ist vom Tisch. Die Google Lens, die war ja lange in der Diskussion, aber Google verfolgt es im Moment nicht weiter. Aber Sie haben völlig recht, die großen, die Googles, Amazons und Facebooks dieser Welt machen mehr und mehr Arzneimittelforschung. Überhaupt keine Frage. Und ganz ehrlich gesagt, wer hätte denn gedacht, dass Apple vielleicht mal ein Auto baut oder dass Sony, die haben ja jetzt ein Auto vorgestellt, plötzlich ein Auto konstruiert. Und wir sind exakt in der gleichen Situation. Und ich sehe da auch eine große Gefahr für die Pharmaindustrie. Ich habe Ihnen vorhin das 4D-Konzept geschildert, also Diagnosis Drug Device Data. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es kommt einer von den ganz Großen, nennen wir ihn mal Amazon. Der macht nichts anderes, als dem Patienten anzubieten, ich biete dir die Komplettlösung. Der besorgt sich ein Device, der besorgt sich eine Drug, der besorgt sich ein Diagnosesystem und das mit den Daten kann er selber. Dann sind wir nichts anderes mehr als Zulieferer und dann sind die Margen dramatisch niedriger. 2 Beispiele gibt es ja dafür. Uber, Hat kein einziges Auto, ist der größte Dienst, oder der größte Anbieter von Mobilität. Oder Airbnb hat kein einziges Hotelzimmer, aber ist der größte Anbieter von Übernachtung. Und da müssen wir aufpassen, dass man die Gefahr nicht auch reinrennt.
Das ist eine Gefahr für die Industrie, aber die eigentliche Frage ist ja dann auch, was macht's für den Patienten? Den Unterschied?
Gute Frage. Also ich glaube, das können wir im Moment noch nicht beurteilen. Ich würde jetzt aber mal davon ausgehen, dass letztendlich der Patient, wenn er diese Gesamtlösung kriegt, vielleicht gar nicht mehr merkt, wo die herkommt. Tatsächlich, ja, wenn ich, ich weiß nicht, nach Paris fahre oder nach Mexiko fahre, ich gucke auch bei Airbnb. Und deswegen, der, wo dann am Ende das beste Angebot macht, der wird auch gewinnen. Und ich glaube nicht, dass es für den Patienten einen Unterschied macht.
Kooperieren Sie da? Wir waren mit einer Quanteninformatikerin, hatten auch ein Gespräch. Da wird noch kooperiert und zusammengeforscht bei Quantencomputern. Ist das hier ähnlich? Gehen Sie auf die Unternehmen zu und gucken, wo man da zusammenarbeiten kann?
Es geht nicht anders. Also wenn ich Ihnen die 4Ds vorhin genannt habe, also Diagnosis, Drug, Device, Data. Es gibt auf der Welt keine einzige Pharmafirma, die alle 4Ds abdeckt. Das heißt, sie müssen Kooperation machen. Sie haben überhaupt keine andere Wahl. Wenn ich mir die Roche anschaue, die Roche ist perfekt in Drug und in Diagnosis, hat aber auch keine Devices und Data, ja, geht so. Wir selber, also Sanofi, wir haben Devices und wir haben Drugs, aber wir haben keine Diagnostik. Das heißt, jede, egal welche Firma, muss tatsächlich Kooperationspartner suchen. Und diese Kooperationspartner müssen nicht immer unbedingt große andere Firmen sein. Das können auch kleine Biotech sein. Also wenn ich mir die Onkologie anschaue, wenn eine Firma 5 Onkologieprojekte hat und die sogenannte Companion-Diagnostik, also die begleitende Diagnostik, dazu machen will, dann kann das auch sein, dass die mit 5 verschiedenen Startups je für einen Diagnostiktest 5 verschiedene Kooperationen haben. Also Kooperationen sind absolut mandatory für die Zukunft. Wir selber haben eine ziemlich große mit Google, also Verily, die Firma heißt Onduo, und wir arbeiten gerade bei diesen Diabetes-Anwendungen inklusive Apps, inklusive Diagnostik etc. Da arbeiten wir sehr eng mit Google zusammen. Wir hatten mal ein Blutzuckermessgerät, da haben wir eine Kollaboration mit Apple gehabt, weil das mit dem iPhone gemessen werden konnte. Also diese Kooperationen kommen mehr und mehr. Und ich glaube auch nicht, dass die großen Pharmafirmen anfangen, Expertise in DES aufzubauen, die sie im Moment nicht haben. Diese Kooperationen macht jeder. Es gibt eigentlich nur in Deutschland, wir haben das neulich mal untersucht, es gibt eigentlich nur eine einzige Organisation, das ist keine Firma, die tatsächlich alle 4Ds abdeckt. Und das ist die Fraunhofer-Organisation. Weil die kommen ja aus dem Device oder aus dem Maschinenbau, haben aber auch eine große Gesundheitssparte, Diagnosesparte, und die haben natürlich auch die Möglichkeit, mit Daten umzugehen, weil sie auch Fraunhofer-Institut, ITS-Institute etc. haben. Das ist eigentlich die einzige Organisation, die ich kenne, die alle 4Ds abdeckt.
Wie weit wird es denn gehen mit der Forschung? Wenn wir jetzt an Pflege denken, dann gibt es Pflegeroboter. Werden wir auch mal Ärzteroboter haben oder wird der Arzt nie ersetzbar sein? Weil für die Diagnostik kann er die Technik, ist die nur Unterstützer oder nimmt die auch Entscheidungen ab?
Ich glaube, für die nächsten Jahre, / Jahrzehnte, wird der Arzt unersetzlich sein. Ich glaube sogar für länger. Ich erkläre es Ihnen gleich. Es gibt aber wohl einzelne Aktivitäten des Arztes, die zunehmend von KI oder von ITS-Systemen übernommen werden. Der Klassiker, von dem Sie jetzt immer wieder hören, ist der Radiologe. Wobei ich persönlich glaube, dass es den Radiologen ja durchaus entgegenkommt, dass die klassischen Routinetätigkeiten, die ein Radiologe macht, vielleicht von einem Bilderkennungssystem etc. übernommen wird. Aber die finale Entscheidung, zumindest heute, trifft immer noch der Arzt. Und ich persönlich muss sagen, im Moment wäre ich noch froher, die Entscheidung wird ein Arzt treffen bei mir, als sie wird ein Computer treffen. Ich bin aber nicht sicher, ob das sich vielleicht in einem Zeitraum von 8, 10, 15 Jahren ändern wird. Das Zweite ist, wo die Computertechnik natürlich auch zunehmend Einzug hält, ist Chirurgie. Da Vinci, kennt ihr alle, Da Vinci, Operationscomputer. Die Ärzte,
oder Augmented Reality und solche Geschichten.
Die Ärzte dieser Welt werden mir es verzeihen, aber da bin ich, wäre ich froh, wenn Da Vinci mich operiert als ein Arzt, der am Abend vorher auf dem Polterabend war.
Ja, oder die Routine,
eine 24-Stunden-Schicht,
dann,
sicher.
Routine, genau. Dann auch die Konzentration nachlässt. Genau. Wenn wir schon bei Computern auch noch sind, ich hatte vorhin Quantencomputer angesprochen, welche Chancen bestehen da? Also vor allen Dingen, wenn man dran an Algorithmen und in Größenordnung Medikamente, also Analysen zu vollziehen, ne? Die wir als Mensch gar nicht machen können. Ne?
Also was wir erleben jetzt, und das ist der Anfang in der Forschung, tatsächlich in der Forschung ist, dass wir erleben, dass spezifische Moleküle, die Sie ja kennen von ihrer Zusammensetzung, dass die im Computer designt werden. Also ohne einen einzigen nasschemischen Versuch werden die tatsächlich designt. Es wird geschaut, ob die zu bestimmten Interaktionen mit anderen Molekülen tatsächlich in der Lage sind. Wir können schon im Computer versuchen, die Absorption oder die Halbwertszeit zu verlängern oder die Absorption zu verbessern, also die Moleküle zu optimieren. Da hat sich ungeheuer viel getan. Am Ende brauchen sie aber trotzdem immer irgendwann die Nasschemie. Sie müssen es ja irgendwann mal machen, das Molekül. Dann müssen sie natürlich heute auch noch zunehmend die entsprechenden Studien machen, Tierstudien machen mit Ratten, mit Mäusen, um dann überhaupt in den Menschen gehen zu dürfen. Da gibt es bestimmte gesetzliche Anforderungen, die können sie nicht umgehen. Sie können nicht in Silico irgendein Molekül synthetisieren, das dann in vivo, also im Organismus, überhaupt nicht zu testen und dann an Menschen gehen. Das wird nicht gehen. Das wird auch in 5 oder in 10 Jahren noch
oder
nicht gehen. Also das, ja gut, okay, das war vor 50 oder 100 Jahren.
Oder so, ne? Ja.
Aber das wird sicher nicht gehen. Ein zweiter Punkt, der wird auch immer eine wichtigere Rolle spielen, gerade bei diesen Computermodellen, bei diesen Vorhersagen. Wir müssen heute ja sehr oder eigentlich oft in der klinischen Entwicklung, also wenn es dann wirklich in die Klinik geht, Studien machen mit Tausenden von Patienten. Was heute schon geht, ist, wir können die Ergebnisse, wenn wir eine gewisse Zahl von Patienten haben, eine sehr heterogene Zahl, können wir Ergebnisse, spezifische Ergebnisse über die Pharmakokinetik, über die Nebenwirkungen etc., zum Teil auch über die Wirkungen von Substanzen, mit den Daten von 100 Patienten für eine große Population vorhersagen. Ist schon ein bisschen wie die Hochrechnung. Okay. Im Wahlverein. Das können wir wirklich machen. Und die Accuracy, die Genauigkeit, ist auch schon relativ hoch. Das können wir machen, aber im Moment noch dienen solche Studien eigentlich in den großen Firmen zur internen Entscheidungsfindung. Das heißt, da kann das Management dann sagen, das sieht gut aus, das machen wir, und das sieht schlechter aus, das machen wir nicht. Aber die werden noch nicht von den Behörden akzeptiert als Ersatz für Humanstudien. Das heißt, sie machen so eine Simulation, sagt man dazu. Wenn die Simulation abgeschlossen ist, können sie entscheiden, ich gehe damit in den Menschen, sie müssen es im Menschen aber noch zeigen. Also nur auf Computermodellen verlässt sich noch keiner. Ich glaube aber, dass sich das vielleicht auch ändern wird.
Mit der Quantentechnik vielleicht. Die Größenordnung Menge ist natürlich. Wollen wir die letzte Frage schon? Oder ansonsten hätte ich noch kurz noch eine. Vielleicht, wenn es kurz geht. Kann man auch jedem immer fragen, was sie sich wünschen würden, wenn sie so zwei Sachen sich wünschen würden, was sich ändern sollte in Deutschland, damit sie noch besser forschen können und die Menschen gesünder machen könnten.
Das Erste, was ich mir wünschen würde, wäre eine bessere Translation. Was versteht man unter besserer Translation? Wir haben eine hervorragende Grundlagenforschung in den deutschen Universitäten, in Biotechs, in den außerakademischen, außeruniversitären akademischen Einrichtungen wie Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer etc. Wirklich klasse, richtig gute Ideen. Wir sind auch eigentlich ganz gut in der Entwicklung von Arzneimitteln, aber wir müssen diese Brücke zwischen der frühen Forschung, die überwiegend im universitären Umfeld stattfindet, und dann der späteren Forschung und der Entwicklung, die dann zum fertigen Produkt führt, die müssen wir verbessern in Deutschland. Die ist in USA deutlich besser. Ich würde gerne zu einer Situation kommen bei einer Wertschöpfungskette, die wir in Pharma haben, die 10 bis 15 Jahre lang ist und ungefähr 20 Glieder hat, von Target Finding, also Angriffspunkt im Organismus finden, bis zum fertigen Produkt. Würde ich gern zu einer Situation kommen, wo jeder, egal in welcher Institution er ist, das macht, was er am besten kann. Also vielleicht ganz am Anfang Universitäten, wenn wir in die Lage kommen, eine Idee, eine richtig gute Idee in ein Molekül zu übersetzen, vielleicht die Industrie, weil das können wir besser, und dann die klinische Forschung, die präklinische Forschung zusammenzumachen, um dann am Ende ein Produkt auf dem Markt zu haben, weil es ursächlich wichtig ist, dass die Leute verstehen, eine pharmazeutische Innovation ist nicht eine fancy Idee, sondern eine Innovation ist nur dann eine Innovation, wenn sie am Ende den Patienten erreicht, wenn sie als Medikament auf den Markt kommt. Und eine tolle akademische Idee zum Erkenntnisgewinn ist fein, aber keine echte pharmazeutische Information. Das wäre mein erster Wunsch. Weil Sie noch nach dem zweiten gefragt haben, was ich gerne hätte, und das ist jetzt nicht unbedingt pharmaspezifisch, ich hätte gerne etwas mehr Optimismus in der breiten Bevölkerung und etwas mehr Vertrauen in die Wissenschaft. Ich bin überzeugt davon, dass wir alle großen Probleme, die wir haben, sei es Klima, sei es Ernährung, egal was es auch ist, wir können sie lösen, aber nur mit der Wissenschaft und nicht gegen die Wissenschaft. Und so ein bisschen dem deutschen Wissenschaftsskeptizismus die Nahrung nehmen, die Leute ein bisschen optimistischer zu machen. Leute, vertraut in eure Wissenschaftler, das sind gute Leute, das sind keine, in Anführungszeichen, Bösewichte. Die
Imagination der Wissenschaft, oder?
Ja, also einfach den Leuten ein bisschen mehr Mut zu geben. Leute, verbindet euch mit euren Wissenschaftlern, dann sind wir auch in der Lage, die Probleme zu lösen. Das wäre mein zweiter Wunsch.
Wenn Sie jetzt Ihre Antwort als Grundlage nehmen für unsere letzte Frage, wir fragen ja immer nach unserer Schulnote, 1 bis 6.
Ihren Bereich Pharma.
Ja, also jetzt nicht im Unternehmen, das nehmen wir jetzt mal raus, sondern insgesamt der Blick.
Pharmakologie, in Medikamentenentwicklung in Deutschland.
Ja, vielleicht das, so, nehmen wir das. Vielleicht personalisierte Medizin und Medikamentenentwicklung.
Also personalisierte Medizin, glaube ich, dass wir in Deutschland im weltweiten Vergleich noch ganz gut aufgestellt sind. Wir sind Nummer 2 der Welt hinter den USA, was klinische Forschung angeht. Wir haben hervorragende Wissenschaftler, die Biomarker tatsächlich entwickeln. Wir haben eine hervorragende Diagnostikindustrie, die sie für die personalisierte Medizin brauchen. Also im Bereich personalisierte Medizin, Schulnote 2-. Im Bereich Gesamtpharmaforschung sehe ich schwärzer. Warum? Wir haben Land verloren in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, in Europa. Es ist diese Woche eine Studie rausgekommen, die 30 produktivsten Einrichtungen im Bereich Onkologie. Produktiv heißt Ergebnisse, Publications, Papers etc. Von den 30 produktivsten Einrichtungen sind 28 in China und in USA und 2 in Europa. Nummer 24 ist das Karolinska-Institut und Nummer 28 ist das DKFZ in Heidelberg. Sie sehen im Bereich Onkologie, ich glaube, wir sind immer noch gut, aber die große Masse der neuen Erkenntnisse wird in Zukunft nicht mehr aus Europa kommen. Da bin ich etwas pessimistischer. Deswegen gesamte Pharmaforschung in Europa und in Deutschland. Also ich muss noch eins dazu sagen, es gibt hervorragende europäische Programme, die verbessern die Note etwas. Also es gibt in Europa die sogenannte Innovative Medicine Initiative, IMI, ein sehr gut ausgestattetes europäisches Projekt, das alle Stakeholder zusammenbringt, also verschiedene Firmen, durchaus auch Kompetitoren, die Akademia, die kleinen Biotech-Unternehmen etc., die zusammen an einem spezifischen Problem arbeiten. Das finde ich einen tollen Ansatz, ein Ansatz, wo Europa wirklich funktioniert, ist ja nicht sehr häufig der Fall, aber da funktioniert es wirklich und das verbessert die Note was. Deswegen würde ich Pharmaforschung Europa 3-4, Pharmaforschung Deutschland 4+.
Ja. Luft nach oben.
Ja, würde ich auch sagen.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Gut. Jochen Maas.